先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Willkommen im Tomasio's Club. Heute zu Gast Johannes Grawe und sein Buch Bild und Zeit.Und statt angekündigt, heute mit mir zu Uta Karstein, weil Marit Heuss ist krank. Johannes Grawe hat Kunstgeschichte, mittellateinische Philologie und mittelalterliche Geschichte in Freiburg studiert und war dann Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich Ereignis Weimar Jena Kultur um 1800 und hat zusätzlich noch im NFS Bildkritik danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Basel gearbeitet. Er war schon dann relativ schnell, hat eine Junior-Gastprofessur an der Friedrich-Schiller-Universität inne gehabt, ein Semester, und ging dann von 2009 bis 2012 als stellvertretender Direktor des Deutschen Forums für Kunstgeschichte nach Paris. Als er zurückkam, kam er zurück mit einer Habilitation, die er an der Universität Basel eingereicht hat, und war dann 2012 bis 2019 Professor für historische Bildwissenschaft und Kunstgeschichte in Bielefeld und ist seit 2019 Professor für neuere Kunstgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Herr Grawe hat eine große Liste an Publikationen und auch eine große Liste an Preisen. Ich lese nur ein paar Publikationen kurz vor, damit Sie einen Eindruck haben, was das Spektrum des heutigen Abends ist. Der ideale Kunstkörper, Johann Wolfgang Goethe als Sammler von Druckgrafiken und Zeichnungen, erschien 2006. Dann gibt es zwei Publikationen zu Caspar David Friedrich, einmal 2011 und einmal 2012. 2015 folgt eine Publikation zur Architektur des Sehens, Bauten in Bildern des Quattrocento. Und 2018 Giovanni Bellini, Venedig und die Kunst des Betrachtens. Und das Buch, was wir heute haben, ist die jüngste Monographie, wenn ich das jetzt richtig überblicke. Vielleicht kurz zum Buch. Herr Grawe widmet sich dem filigranen Verhältnis zwischen Bild und Zeit. Und was das eigentlich heißt, dem wollen wir jetzt auf die Spur gehen. Nochmal vielen Dank, dass Sie alle da sind und vielen Dank, dass Sie da sind.
So, mir gebührt jetzt die erste Frage. Ich freue mich. Schön, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ringo hat es ja gerade schon angekündigt, Sie haben ein Buch geschrieben über das Verhältnis von Bild und Zeit. Und jetzt kann man sich zunächst mal wundern, weil Bilder, Gemälde eigentlich nicht als so die klassischen zeitbezogenen Werke gelten. Ja, also wenn man jetzt an die Musik denkt oder auch wenn man an den Film denkt, dann hat man viel eher eine Assoziation, dass da etwas in der zeitlichen Abfolge passiert. Bei Bildern hat man das eigentlich nicht sofort, diese Assoziation. Vielleicht können Sie uns zunächst mal erklären, warum Sie sich dieses Thema gestellt haben und was für Sie Bilder mit Zeit zu tun haben.
Ja, in gewisser Weise ist es genau der Punkt, den Sie ansprechen, nämlich dass man erst einmal bei statischen Bildern, bei Gemälden und dergleichen eben genau daran nicht denkt. Und das ist schon so, dass man sich als Wissenschaftler häufig für die Dinge interessiert, an die man nicht sofort denkt, weil es da vielleicht noch irgendetwas zu entdecken gibt. Und also insofern, genau, es ist in gewisser Weise kontraintuitiv. Und wir sind es eigentlich auch gewohnt und wir haben auch eine Kultur entwickelt, Bilder so zu betrachten oder über Bilder so zu sprechen, dass ja alles in einem Augenblick gegeben ist, und das ist ja nebenbei auch evidentermaßen bei einem Gemälde der Fall. Also es ist ja physisch alles in einem Augenblick da, bloß wir denken dann in der Regel nicht mehr darüber nach, dass wir trotzdem ein bisschen Zeit brauchen, um uns damit zu beschäftigen. Und nun könnte man sagen, gut, wir denken da in der Regel nicht drüber nach, weil es trivial ist, und man kann ja auch so argumentieren, dass wir ohnehin ja alles in der Zeit machen, also warum sollte das jetzt für Bilder relevant sein? Aber tatsächlich ist meine Intuition eben, dass das für Bilder ziemlich relevant ist, darüber nachzudenken, dass wir sie in der Zeit betrachten und dass Bilder dabei etwas mit dieser Zeit machen können.
Haben Sie da ein Initialerlebnis?
Nicht das eine Initialerlebnis, sondern so eine langsam sich aufbauende Beobachtung. Und zwar in dem Sinne, dass mir da selber in meiner eigenen Arbeit erstmal etwas verdächtig wurde. Weil ich irgendwann feststellte, dass ich bei sehr unterschiedlichen Künstlern immer eine ähnliche Gedankenfigur verwende. Also ich, Sie haben es ja gehört, ich arbeite zu relativ unterschiedlichen Feldern, 15. Jahrhundert, Caspar David Friedrich. Und mir fiel irgendwann auf, dass ich bei so unterschiedlichen Malern wie Giovanni Bellini und Friedrich im Prinzip dieselbe Beobachtung mache, nämlich dass ich versuche, in Bildanalysen zu zeigen, dass das Bilder sind, die uns in einem Augenblick das eine sehen lassen und dann aber uns zu einer längeren Betrachtung einladen und im nächsten Augenblick uns etwas anderes sehen lassen, vielleicht sogar etwas, was dazu im Widerspruch steht. Und das war erstmal so, dass ich das an verschiedenen Bildern für verschiedene Künstler immer wieder mal sozusagen dieses Motiv variierte und mir dann irgendwann auffiel, da könnte eventuell auch ein Problem liegen. Es könnte auch sein, dass das irgendwie gewissermaßen eine Flirre von mir ist oder eine Deformation professionell. Also, dass ich, oder dass es vielleicht an unserer Zeit liegt. Ja, es könnte ja auch sein, dass ich so über Bilder der Frührenaissance oder Bilder der Romantik spreche, weil wir irgendwie heute ein besonderes Interesse daran haben, Bilder daraufhin zu befragen, wie wir sie in unterschiedlichen Zeitpunkten wahrnehmen. Und dann dachte ich mir, darüber müsste ich jetzt aber mal nachdenken. Und dann war das eben der Versuch, das jetzt nicht mehr dann primär an einzelnen Bildern zu machen, sondern auf diese theoretische Ebene zu gehen und darüber nachzudenken, ob sich das vielleicht etwas allgemeiner beschreiben lässt. Ja.
Nun spielt Zeitlichkeit vor allen Dingen oder in erster Linie beim Betrachten von Bildern eine Rolle. Und das erklären Sie ziemlich gut, gerade in den ersten Kapiteln. Vielleicht können Sie uns das mal zusammenfassen, was wir beim Betrachten eines, also was bei uns beim Betrachten eines Bildes passiert, welche Wege wir in dem Bild verfolgen.
Ja, also vielleicht, bevor man darüber nachdenkt, eben ist es vielleicht nochmal gut, sich in Erinnerung zu rufen, dass alles, was wir tun, in der Zeit sich vollzieht, aber dass das für das Sehen auch unabhängig von Bildern eben auch generell gilt. Also Sehen hat ja auch ein Bewegungsmoment, der Wechsel von Fixationen und Sakkaden, also diesen Augensprüngen. Das ist ja auch alles empirisch sehr gut untersucht und das ist auch für Bilder durchaus ganz gut untersucht. Also es gibt viel Augenblickbewegungsforschung, gerade auch für Bilder der Kunst. Und insofern ist die Tatsache, dass wir das in der Zeit sehen und dass Zeit dabei auch wichtig ist, durchaus auch schon bekannt gewesen. Also man kann zum Beispiel in empirischen Forschungen auch feststellen, dass bestimmte Bilder, ich greife jetzt mal einen Wert, irgendwie 30 Sekunden brauchen, bis bestimmte Betrachter bestimmte Wahrnehmungsmuster wiederholen. Das heißt, das ist offenbar der Moment, wo sie ein bestimmtes kompositorisches Element gut erfasst haben. Also das hat unter anderem eine Wiener Forschungsgruppe für den Blindensturz von Bruegel zum Beispiel mal nachvollzogen. Ja, das ist ein Bild, da brauchen europäische Betrachter, ich sage jetzt mal, ich muss mich zurückerinnern, aber ich glaube ungefähr 1,5 Minuten, bis die bestimmte Blickbewegung wiederholen. Und interessanterweise Betrachterinnen und Betrachter aus anderen Kulturkreisen brauchen länger, weil sie offenbar nicht eingesehen sind in diese Art von Kunst. Das ist aber noch nicht mein Punkt, sondern das ist in gewisser Weise erstmal nur diese jetzt für Bilder oder für Szenen spezifischer diese Bemerkung, dass wir ja alles in der Zeit machen. Und jetzt spezifischer Ihre Frage, also was versuche ich da deutlich zu machen, ist in der Tat schon allgemein gesprochen schwierig zu beantworten, weil ein wichtiges Anliegen ist mir, dafür zu argumentieren, dass Bilder diese Zeit auch nicht vollständig vorprogrammieren. Also wir dürfen das, glaube ich, nicht so verstehen, dass Bilder eben eine genaue Abfolge festlegen. Beim Text ist es ja grosso modo der Fall. Texte lesen wir im Prinzip linear. Also wenn man genauer hinschaut, ist es auch nicht der Fall. Also da gibt es auch Sprünge, da wird auch in Sinneinheiten erfasst, aber dennoch gibt es da eine gewisse Direktionalität, eine Ausrichtung und es gibt natürlich auch ein Ende und so weiter. Und bei Bildern ist das natürlich deutlich weniger der Fall und dennoch eben ist es, glaube ich, wichtig darüber nachzudenken, wo Bilder Angebote machen, wo sie uns vielleicht dazu anregen, jetzt den Blick noch weiter schweifen zu lassen und überhaupt auch darüber nachzudenken, ob Bilder eher so gestrickt sind, dass sie auf eine kurze, rasche Erfassung zielen, das gibt's ja auch in der Kunst, oder ob sie eben halt generell es darauf anlegen, den Betrachter möglichst lange zu verstricken. Und dann gibt's unendlich viele Modi, also dann kann man das, Künstler können das machen, zum Beispiel, indem sie unendlich viele Details ins Bild bringen. Ne? Nehmen Sie Sprichwörterbilder von Bruegel, da haben Sie, ich glaube, ungefähr 500 signifikante Details. Da können Sie natürlich eine Betrachterin und Betrachter schön lange mit beschäftigen. Aber Sie können es natürlich auch machen, nicht nur in dem, was Sie da im Bild zeigen, sondern wie Sie es zeigen. Das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, also dass Bilder auch dazu einladen können, dass wir die Perspektive wechseln und nicht nur auf die Gegenstände im Bild und ihre Bedeutung schauen, sondern eben auch auf das Gemachtsein. Und es gibt noch viele mehr Möglichkeiten, wie Bilder oder eben ihre Schöpfer dafür sorgen können, dass wir uns lange damit beschäftigen. Ja.
Sie hatten ja jetzt die Forschung schon angesprochen, die es gibt zu so Wahrnehmungsweisen oder Rezeptionsweisen von Bildern. Und Sie führen in Ihrem Buch auch aus, dass Sie diese Forschung kennen. Also es gibt so ein Eye-Tracking zum Beispiel. Man könnte ja auch Leute befragen, nachdem sie sich ein Werk länger angeschaut haben. Wie war denn das? Ja, wie ist denn Ihr Eindruck? Worauf haben Sie zuerst geachtet und so? Sie verwerfen aber diese Art von empirischer Forschung so ein Stück weit, ne? Und sagen oder argumentieren in Ihrem Buch, das kommt eigentlich alles nicht daran, wo ich so hin will. Aber eigentlich interessiert Sie sich ja für den Rezeptionsprozess. Für mich war das so ein bisschen widersprüchlich.
Ja, dann habe ich das an der Stelle nicht gut genug ausgedrückt oder vielleicht auch nicht gut genug durchdacht. Und man muss natürlich auch dazu sagen, diese Dinge entwickeln sich auch. Und es ist gut möglich, dass da jetzt schon wieder ein klein wenig was weiterentwickelt ist. Aber es gibt einen Punkt, der mir tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, von dem mich damals eben in der Lektüre dieser Forschung und auch in Gesprächen mit Leuten, die in dem Feld unterwegs sind, doch klar feststellen konnte, dass das nicht erfasst werden kann. Und das ist nicht so sehr die Frage, wann wir was im Bild sehen, denn das können Sie ja ganz präzise durch Eye-Tracking verfolgen. Ja? Also wo das Auge gerade fokussiert, das können die super genau nachvollziehen. Aber mir kommt es darauf an, dass Bilder eine spezifische Qualität haben, nämlich dass sich dann immer noch die Frage stellt, als was wir dann was sehen. Also genau dieser Punkt sehe ich, Heuhaufen oder sehe ich Farbfleck? Sehe ich Baum oder sehe ich Pinselspur? Und das können die, ich glaube auch heute, noch nicht erfassen, also die Empiriker. Sie können es für ganz spezifische Fälle etwas einkreisen, für richtige klassische Kippbilder, also Hase oder Ente. Da liegt es aber nur daran, dass sie sagen können, die Fixation liegt etwas anders und sie können also dadurch, dass der Augpunkt gerade woanders liegt, können Sie dann sagen, jetzt sieht die Person Ente oder jetzt sieht die Person Hase. Aber Sie können eben offenkundig nicht jemanden auf ein Monet schauen lassen und in dem Moment realisieren, liegt die Aufmerksamkeit des Betrachters jetzt eben bei den Seerosen oder liegt sie bei den Farbflecken, aus denen die Seerosen gebildet sind. Und das eben scheint mir für Bilder generell sehr, sehr, sehr wichtig zu sein, weil ich, also man mag mir da auch widersprechen, aber ich habe den Eindruck, dass viele Künstler, möglicherweise auch Bildproduzenten jenseits der Kunst, damit auch arbeiten und ganz bewusst das einsetzen, die Möglichkeit eines solchen Wechsels. Aus der modernen Kunst ist uns das ja auch sehr gut vertraut und in gewisser Weise ist das ja auch ein Stück weit ein Faszinosum, gerade von der Kunst im Übergang von gegenständlicher zu abstrakter Kunst. Deswegen glaube ich, ist auch so etwas wie der Impressionismus, der jetzt ja seinen Geburtstag sozusagen in Bezug auf die erste Impressionistenausstellung in diesem Jahr feiert, etwas, was uns heute immer noch beschäftigt. Aber ich sehe es eben auch ganz viel in frühneuzeitlicher Kunst und glaube, dass das auch weiterhin relevant bleibt. Also es ist eben eigentlich eine Grundeigenschaft des Bildes, die es auch von anderen Ausdrucksmedien ein Stück weit unterscheidet, dass ein Bild etwas zeigt, solange es gegenständlich ist und sich zeigt. Und das zugleich zu realisieren, scheint mir, müsste man noch darüber diskutieren, im Prinzip nicht möglich, sondern das machen wir in der Zeit und viele Bildproduzenten nutzen das.
Ja, das führt mich, glaube ich, zu einer technischen Frage oder auch eine Frage, die so ein bisschen nachspüren will, wie geht ein Kunstwissenschaftler eigentlich vor? Sie haben das eben schon erwähnt, das Bild zeigt etwas und zeigt sich gleichzeitig selber und das tut das Bild mittels bestimmten Arten von Techniken und in diesen Techniken wird auch Zeit gesteuert und Sie stellen einige Sachen vor in dem Buch, was ich ziemlich interessant fand und auch nochmal eine sehr schöne Zusammenfassung, wie KunstwissenschaftlerInnen vorgehen. Können Sie uns das trotzdem uns daran nochmal teilhaben lassen? Wie gucken Sie jetzt so ein Bild an? Was passiert jetzt als erstes? Wo entstehen diese Dualitäten? Wo fällt einem das auf? Wo bleiben Sie hängen?
Ja. Also ganz generell kann ich natürlich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, dass die Kunstwissenschaftlerinnen und Kunstwissenschaftler im Allgemeinen das so machen werden. Und es wird auch eine Menge Kolleginnen und Kollegen geben, die sagen, naja, das sehen sie alles ein bisschen anders. Und es gibt eben ein Grundproblem, also dadurch, dass ich mich nicht selber auf empirische Forschung stütze, sondern mich nur dazu verhalte, Ist es tatsächlich so, dass viele Argumente, die ich in dem Buch mache, erstmal welche sind, die ein ganz bestimmter Betrachter macht? Und das thematisiere ich nicht weiter. Und das ist tatsächlich, das kann man auch kritisch diskutieren. Es ist eben diese Person, ein verkörperter Betrachter, weiß, männlich, in einem gewissen Alter, mit einem bestimmten kulturellen Hintergrund. Oder möglicherweise auch eine Deformation professionell, das könnte auch sein. Aber was sind so Momente, wo ich glaube, dass es einem da auffallen kann? Also vielleicht kann man es doch am ehesten auch an konkreten Bildern sich klar machen, auch wenn wir die jetzt gerade physisch nicht vor Augen haben. Aber sowohl in Bildern der Renaissance als auch bei Friedrich unter anderem ist mir verschiedentlich aufgefallen, dass Inschriften in Bildern interessante Effekte haben können. Sie können dazu führen, dass wir Zusatzinformationen bekommen, aber sie können eben auch dazu führen, dass sich unser Modus der Wahrnehmung verändert. Also dass man vor allem auch, wenn die Inschrift nicht sehr prominent ist, aber hinreichend sichtbar, nah herantritt. Und wenn man das tatsächlich mal für verschiedene Bilder dann aufmerksam selber verfolgt, dann stellt man fest, okay, wenn ich aber ganz nah herantrete, um diese Inschrift präzise lesen zu können, also gerade wenn Künstler die einsetzen und sie nicht ganz groß ins Bild einbringen, sondern so, ich sehe, da ist eine Inschrift, aber ich muss nah herantreten, dann ist das ein Mittel, mit dem Künstler dann letztlich unseren Blick auf die Gemachtheit des Bildes aufmerksam machen können. Weil sie uns dann möglicherweise, und man kann es an vielen Fällen auch nachvollziehen, plötzlich Pinselstriche und Farbe sehen lassen und Flächigkeit und eben nicht mehr den Gegenstand, auf dem die Inschrift im Bild selber geschrieben ist. Bei Caspar David Friedrich kann man das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ein anderes Moment, wo so etwas passiert, also ne, dann haben wir, also oder vielleicht noch kurz zu diesem Beispiel, dann haben wir eben also einen Wechsel zwischen mittlerer Distanz und Nahsicht. Da passiert natürlich zeitlich schon etwas und wir haben dann auch sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich sehe einmal eben, nehmen wir das Beispiel Huttens Grab, ein sehr prominentes Bild von Friedrich, das wir auch gerade in Hamburg in der Ausstellung zeigen. Dann haben wir eben halt einerseits den Blick auf die Ruine eines gotischen Sakristeichors und einen Sarkophag und einen Menschen davor und Pflanzen, aber eben durch diese Inschrift angeregt, wenn der Betrachter nah herangeht, dann sehen wir eben dann auch Farbe, sehen Pinselstriche und heute nebenbei auch Krakelee, also diese typischen Schwundrisse. Ein anderes Moment, wo so etwas auftritt, sind logische Widersprüche in Bildern, von denen man den Eindruck hat, sie seien aber reflektiert. Also das habe ich unter anderem an einem Frührenaissance-Maler, der ist nicht sehr bekannt, aber in Berlin in der Gemäldegalerie ist das Bild präsent, an Bartolomeo Montagna nachvollzogen, der ein Bild gestaltet, das im Prinzip zwei Raumschichten hat, eine sehr schmale Raumschicht vorne, da stehen an den Seiten zwei Heilige und dann öffnet sich ein Blick auf eine tiefere Raumschicht, das ist eine Art Landschaft, in der steht Jesus und zwar in der biblischen Szene, die wir Noli me tangere nennen, also der österlichen Szene, dass der auferstandene Maria Magdalena begegnet und ihr sagt, sie soll ihn nicht anrühren. Und diese beiden Szenen sind durch ein architektonisches Element voneinander getrennt. Da sind zwei, ich sage jetzt erstmal nur irgendwie stützenartige Elemente, die tragen dann so einen Rahmen der Architektur mit Rundbögen. Und wenn man sich die genau anguckt, gibt es dann ein Problem. Diese Rundbögen da drüber, die davon getragen werden, sind relativ massiv. Und die bräuchten, wenn das funktionieren soll, eine Vollstütze, einen Pfeiler, einen ordentlichen Pfeiler oder eine Säule. Der Künstler hat aber nur Pilaster gemalt. Pilaster sind Wandpfeiler, die eine Wandrücklage brauchen. Wenn ich das ernst nehme, und ich habe eigentlich Grund davon auszugehen, dass dieser Maler nicht völlig deppert gewesen ist, dann suggeriert der uns eigentlich nicht, dass wir durch Architektur in einen anderen Raum hineinschauen, durch eine Öffnung, sondern suggeriert er uns eigentlich, dass wir auf eine bemalte Wand schauen. Ja, weil diese Pilaster es erfordern, dass die eine Wandrücklage haben. Trotzdem stellt sich bei uns in der ersten und ich denke auch weiteren Wahrnehmung immer wieder der Eindruck ein, das ist eine Öffnung und wir gucken durch die hinaus in einen Landschaftsraum. Und in gewisser Weise eben macht er hier zwei miteinander widerstreitende Wahrnehmungsangebote. Und das wäre jetzt so ein Bild, wo ich sagen würde, da kommt es nicht darauf an, dass wir uns jetzt für etwas entscheiden, sondern liegt die Pointe gerade in diesem stetigen Wechsel. Und man könnte das jetzt noch theologisch weiter entfalten, warum das sogar für die Deutung des Bildes interessant und relevant ist. Weil, also nur ganz kurz angedeutet, versucht der Maler offenbar dadurch irgendwie sowas erfassen wie die zwei Naturen Christi, der ja Gott und Mensch zugleich ist. Aber das müsste man jetzt noch näher beschreiben, wie das wohl religiös auszudeuten ist. Aber das sind so zwei Beispiele, also so, und das sind erstmal nur Beobachtungen sozusagen eines Kunsthistorikers an einem Bild. Und solche Beobachtungen sammelt man mit der Zeit und dann fängt man an, darüber nachzudenken, liegen dem irgendwie allgemeinere gemeinsame Punkte zugrunde.
Dann machen Sie etwas, was ich vorher noch nirgends gelesen habe und was ich dann doch irgendwie ziemlich spannend fand. Sie sagen, Bilder verfügen über Rhythmen. Es gibt so einen Rhythmus im Bild. Das ist ja ein Begriff, den ich jetzt nicht zum Bild zuordnen würde. Können Sie das auch erklären?
Ja, zunächst einmal muss ich da sozusagen mich aus der Schusslinie nehmen und sagen, ich nehme Bezug darauf, dass es interessanterweise schon lange in unserem Fach immer wieder die Rede von Bildrhythmen gibt. Und Sie haben vollkommen recht, da denkt man sich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hergeholt und da sollten vielleicht die poetischen Kunsthistoriker mal so ein bisschen runterdimmen und jetzt nicht im Sprachgebrauch immer so unpräzise werden. Aber das ist also wirklich sehr tief verankert und es geht bis in die Künstler. Also Sie finden das Argument bei Klee und ich glaube, Sie finden es auch zum Teil bei Kandinsky und auch an anderen Orten. Also nebenbei, Klee ist ja ein Künstler, der sozusagen wiederum auch theoretisch ambitioniert über Bilder nachdenkt. Also das Argument gibt es lange, dass Bilder Rhythmen aufweisen würden. Und dann habe ich mich, also weil in dem Moment, wo ich über Zeit nachdenke, ist das ja in gewisser Weise erstmal ein Geschenk, ne? Da gibt es sozusagen ein stehendes Argument, Bilder hätten Rhythmen, ja, dann ist da irgendwo ja Zeit. Also dachte ich, muss ich mich damit beschäftigen und habe aber festgestellt, dass zumindest soweit ich geguckt habe, eben tatsächlich das argumentativ immer nur sehr, also nicht vollständig untermauert war, nur eingeschränkt untermauert. Und habe dann mir erstmal selber meinen Reim darauf gemacht, okay, wenn also Bilder irgendwas mit Rhythmen zu tun haben, dann müsste man das ja wohl so formulieren, dass sie irgendein Angebot unterbreiten, das wir in der Betrachtung dann rhythmisch umsetzen. Ja, denn Rhythmus eben selber ist in der Zeit und muss irgendwie realisiert werden. Ist ja beim Musikstück im Prinzip ähnlich. Ja, also die reine Notation, da kann man sich ja fragen, ob da Rhythmus schon erlebbar ist, aber die aufgeführte Musik dann sicherlich. Dann wurde die Sache aber nochmal komplizierter, weil eben just in dieser Zeit ein englischer Ästhetiker nochmal ganz grundsätzlich versucht hat zu argumentieren, warum das Quatsch ist. Und der hat auch ziemlich gute Argumente. Und damit habe ich mich dann versucht auseinanderzusetzen und habe eigentlich vielleicht gar nicht so sehr zu zeigen versucht, dass Bilder Rhythmen haben, sondern dass seine Argumente nicht hinreichend sind, um zu sagen, sie hätten keine. Also das wäre sozusagen der, neudeutsch gesprochen, der Claim, den ich zu machen versuche. Ich bin mir selber eben immer noch nicht so ganz sicher. Also ich würde auch dazu neigen, mit dem englischen Kollegen Jason Geiger zu sagen, also einfach nur in Anführungszeichen rhythmisch nebeneinander gesetzte Striche, das reicht wohl nicht. Und das hat damit zu tun, dass unser Sehen anders funktioniert. Unser Sehen ist eben kein, wie wir manchmal denken, kein so gleitendes Sehen, das irgendwie einen einigermaßen gleichmäßigen Verlauf hat, sondern es hat eben diese Sprünge der Saccaden und dann die Fixationen. Und das macht es grundsätzlich erstmal sehr schwierig zu denken, wir könnten im Sehen Rhythmen realisieren. Aber vielleicht geht es auf einer anderen Ebene. Es wäre ja zum Beispiel denkbar, wenn da grundsätzlich was dran ist, dass ich sage, Bilder können dazu einladen, zwischen dem Blick auf das Dargestellte und zwischen dem Blick auf die Darstellungsmittel, also zwischen Baum und Farbfleck, zu wechseln, dann wäre ja sogar theoretisch denkbar, dass solche Wechsel eine Rhythmik entwickeln. Also das ist so ein allerdings dann schon einigermaßen voraussetzungsreiches Argument, das ich da mache.
Das ist alles sehr voraussetzungsreich, würde ich mal behaupten. Ja? Also die Einladung, die Sie aussprechen und auch die Annahmen, die Sie machen, also dass die Betrachtung von Kunstwerken mit Zeit zu tun hat und dass man da Zeit investieren muss und dass Sie auch Zeit einfordern, um das zu dechiffrieren, was da drin steckt, das ist ja alles sehr voraussetzungsreich. Also ich würde mal behaupten, Ihre kurzen exemplarischen Ausflüge in die ein, zwei Bilder, die Sie jetzt gemacht haben, die zeigen das ja im Grunde genommen. Ne? Da steckt eine ganze Menge an Kompetenz drin. Ich habe mich zwischendurch auch gefragt, ob das nicht tatsächlich so eine, also ein sehr spezifisch professioneller Blick natürlich ist, eines Kunstwissenschaftlers, der, also ich sag mal jetzt salopp, den ganzen Tag nichts anderes macht. Ne? Und Leute, die in eine Ausstellung gehen, in eine interessierte Personen, die zum Beispiel in die aktuelle Friedrich-Ausstellung gehen, die werden wahrscheinlich weniger Zeit verbringen vor einem Bild. Sie werden vielleicht auch punktuell nur das sehen und wahrnehmen, was Sie sehen und wahrnehmen, einfach aufgrund Ihrer Ausbildung und Professionalität. Okay, aber Ihre Einladung wäre ja, es durchaus länger zu versuchen. Aber würde man denn das alleine hinkriegen, habe ich mich so gefragt. Ne? Also das, was sich Ihnen dort alles zeigt, mit Ihrem Fachwissen, zeigt sich ja einem interessierten Laien jetzt nicht so ohne weiteres, würde ich behaupten.
Ja, wobei eben ich auch nicht sagen würde, dass das sozusagen erst aufgeht, wenn man in Anführungszeichen genau dieselben Dinge sieht wie ich, sondern also in gewisser Weise, also wir haben uns jetzt sehr schnell in gewisse Komplikationen verstiegen. Im Prinzip ist das Buch relativ simpel. Es geht eben halt einfach nur darum, nehmen Sie sich Zeit. Ja? Also das ist in gewisser Weise wirklich nur die Message. Und zwar nehmen Sie sich Zeit und bei vielen Bildern eigentlich nicht so sehr, um dann zu denken, wenn ich bestimmte Zeit investiere, dann komme ich an ein ganz bestimmtes Ziel, sondern, das ist jetzt wirklich sehr billig, aber genießen Sie sozusagen diese Zeit und denken Sie darüber nach, ob nicht bei einigen Bildern in dieser Erfahrung, in der Zeit, die eigentliche Pointe liegt. Denn, also, um nochmal auf Ihre Überlegung zurückzukommen, ja, ist, natürlich hat das hier das, also kann das eben auch alles ein bisschen arg verstiegene Kunsthistoriker-Praxis sein. Und natürlich kann man dem entgegenhalten, die meisten Betrachter machen es aber ganz anders. Und auch das wissen wir empirisch. Also wir haben ja auch empirische Museumsstudien, wo wir ziemlich genau sehen können, und das ist durchaus ernüchternd, wie lange die Menschen vor Bildern stehen und wie lange sie dabei auf das Etikett gucken und wie kurz auf das Bild. Ich hoffe doch sehr durch die Arbeit hier in Leipzig, dass das im Museum der Bildenden Künste etwas besser wäre, wenn man es empirisch untersuchen würde. Aber das ist sehr ernüchternd. Das sind häufig nur Sekunden. Aber da würde ich dann schon sagen, naja, das könnte man als Argument dafür werten, dass das hier alles viel zu voraussetzungsreich ansetzt. Man könnte es aber auch als Argument dafür werten, dass wir eine Praxis uns angeeignet haben, kulturell und nebenbei unter Beteiligung des Fachs Kunstgeschichte, ich würde sogar sagen unter Mitschuld des Fachs Kunstgeschichte, dass wir genau diese Potenziale, die die Zeit in den Bildern haben, nicht nutzen lässt. Also wir haben uns das in den letzten 200 Jahren angewöhnt, diese Gegenstände zu Gegenstände machen, zu machen, an die wir Wissen herantragen. Ich präge dafür immer gerne die etwas hergeholte Metapher. Wir machen aus Bildern tendenziell Garderobenhaken, an die wir Wissen hängen. Und zwar Wissen, das wir im Prinzip schon längst haben. Und da muss man sich dann schon auch manchmal fragen, warum machen wir das überhaupt? Ja? Und mein Plädoyer ist, ein bisschen von diesem Wissen Abstand zu nehmen und deswegen vielleicht jetzt auch die Partien des Kunsthistorikers, wo er dann in diese Wissensbestände geht, jetzt nicht so ganz in den Vordergrund zu rücken, sondern die Grundsatzidee aufzugreifen, jetzt nicht nur bei der Betrachtung möglichst schnell an einen Punkt zu kommen, also im Sinne von, warum ist das Bild impressionistisch oder was will uns der Künstler sagen, sondern was kann ich da eigentlich alles sehen, zu welchen Gedanken regt mich das an, kann es eventuell sein, dass ich durchaus Gegensätzliches, Widersprüchliches wahrnehme, was sich nicht unmittelbar vereinbaren lässt, könnte darin nicht vielleicht sogar auch was Interessantes liegen. Also da ein Stück weit auch dem eigenen Auge zu trauen. Ich will damit jetzt auch nicht votieren für eine völlig beliebige, frei schwebende Betrachtung, das nicht. Also es ist schon so, dass genau dieser Prozess sehr profitieren kann von spezifischem, kulturellem, historischem Wissen. Aber eben Bildbetrachtung nicht so sehr eben immer nur als diese Aufgabe zu verstehen, wo wir dann anschließend einen Haken dran machen, sondern als ein Stück weit schon etwas, wo der Weg das Ziel ist.
Also unter 3 Stunden, ne? Demnächst kommen Sie nicht wieder aus dem Museum.
Ja, wenn ich da kurz einhaken darf. Ganz interessant, denkt man auch wieder, das ist ja nur eine reine Flirre. Eugène Delacroix stellt im Salon von 1830 ja sein Revolutionsbild aus, die Freiheit auf den Barrikaden. Sie werden das Bild vermutlich vor Augen haben. Das Bild wird sehr kontrovers diskutiert und darüber schreibt ein Kunstkritiker, der eigentlich ziemlich gut ist, Gustave Planche, und äußert eine völlig abstruse Idee. Er sagt, ja, das ist das beste Bild im Salon, es erkennen nicht alle, weil dieses Bild sehr viel Zeit braucht. Und er sagt, das ist in etwa so wie mit Rossinis Semiramide und wie mit Mozarts Don Giovanni. Und wenn Sie den Gedanken buchstäblich nehmen, dann geht es hier wirklich, deswegen komme ich darauf, 3 bis 4 Stunden. Ja, das wird der Planche nicht ganz so verstanden haben, aber das ist erstmal eine interessante Idee. Ein Bild, wenn Sie es vor Augen haben, das ja eigentlich wirklich einen zugespitzten Moment zu zeigen scheint. Ja, da geht es ja im nächsten Moment, passiert da was völlig anderes. Es ist nebenbei ein ziemlich unangenehmer Moment, weil die Revolutionäre auf uns zustürmen. Sogar ein ziemlich bedrohlicher Moment. Und ein Kunstkritiker sagt, ja, nimm mal so 3 bis 4 Stunden, ja, dann siehst du auch, dass das Bild seine Qualitäten hat. Und ich habe gerade ein Buch darüber geschrieben, das hoffentlich dann in diesem Jahr erscheint, und versuche zu zeigen, der Planche hat meines Erachtens genau die Pointe getroffen. Ja? Das Bild sozusagen entfaltet dann seine eigentlich auch politische Botschaft, wenn man das ernst nimmt. Wäre jetzt aber länger zu beschreiben.
Nun, ich habe ja noch die eine Frage hier, die schließt sich jetzt so schön dran an. Sie benutzen ja auch, wenn Sie versuchen, das Verhältnis von Betrachtenden und Bildern zu charakterisieren, den Begriff der Macht. Jetzt werden quasi alle Sozial- und Geisteswissenschaftler mal so ganz hellhörig, oh Macht, ja, was genau meint er jetzt damit? Und so ganz erschlossen hat sich uns das jetzt auch nicht. Also Sie meinen ja, also wenn wir das jetzt richtig verstanden haben, meinen Sie ja vor allem Bilder üben Macht aus, indem sie sozusagen unsere Zeit binden. Aber ja, im Grunde genommen auch nur, wenn wir uns drauf einlassen. Ja. So. Okay, aber was das für ein, das ist ja dann eigentlich doch auch eher ein schwacher Machtbegriff. Ne? Man könnte das ja irgendwie, weiß ich auch nicht, im Sinne durchaus auch der Kunstgeschichte viel größer noch fassen, ja, dass sie einen fundamental beeinflussen, verändern, ich weiß nicht was. Ja, das wären ja auch alles so Rezeptionserlebnisse, die man irgendwie haben kann. Aber Sie beziehen das sozusagen auf die Zeit, die ein Bild bindet, oder?
Ja, ein Stück weit. Also da muss ich mich auch insofern ein bisschen aus der Schusslinie rausnehmen, als dass ich jetzt diesen Machtbegriff nicht eingeführt habe, sondern es ist ein bisschen genauso mit dem Rhythmus. Der ist ziemlich omnipräsent in bestimmten Bereichen des theoretischen Nachdenkens über Bilder. Und vielleicht die prominenteste Position, die viele hier im Raum vielleicht auch kennen, ist die von Horst Bredekamp, der die Idee, also ein Konzept des Bildaktes entworfen hat und wo er das genau das zu betonen versucht. Ja, wir haben aber auch, es gibt gute Gründe, darüber nachzudenken. Also wenn man alleine nur historisch und eben wiederum in bestimmte kulturelle Kontexte schaut, dann können wir sehen, dass epochenübergreifend tatsächlich Bildern immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise bei Macht zugesprochen worden ist. Also es gibt gute Gründe, erstmal sich die Frage zu stellen, wieso kommen Menschen auf die Idee, dass sie Bilder in welcher Form auch immer für machtvoll halten. Und dann gibt es sozusagen natürlich eine klassische Antwort, das ist die, sagen wir im weitesten Sinne, auch sozialkonstruktivistische oder psychologische Antwort, dass man sagt, naja, die Menschen projizieren das, ne, sie haben in gewisser Weise so einen Rest von Animismus oder es gibt bestimmte sozialkulturelle Kontexte, in denen sie diese Macht eben wirklich zuschreiben. Und jetzt gibt es eben halt einige andere Positionen und Bredekamp gehört tendenziell dazu, die sagen, nein, das Problem ist nicht dadurch erklärbar, sondern es gibt wirklich in den Bildern selber etwas, was das begründet. Das hat aber wiederum verständlicherweise Kritiker auf den Plan gerufen, die dann sagen, Bredekamp, jetzt betreiben Sie selber Animismus. Ja? Und in diese Diskussion sozusagen, da schließe ich an und versuche eigentlich irgendwie einen Weg zu finden, zu sagen, es ist vielleicht tatsächlich nicht nur reine Projektion der Menschen und es ist vielleicht nicht nur kulturelle Übereinkunft, dass man da von Macht spricht. Aber ich habe eben tatsächlich auch ein Problem damit, wenn man jetzt dem Gegenstand Bild an der Wand Macht zuspricht. Denn das ist nun mal so, da muss schon das Erdbeben kommen, damit das Bild runterfällt und etwas passiert. Ansonsten bleibt es da hängen. Ja? Und in gewisser Weise mache ich zwei Vorschläge in dem Buch, wie man jetzt aber darüber nachdenken kann, wie irgendwo in der Mitte, sage ich mal, die Macht zu suchen ist. Der erste bezieht sich eben tatsächlich auf die Frage der Zeit. Ich würde sagen, es ist nicht nur die Tatsache, dass sie Zeit binden, das ist ja irgendwie in gewisser Weise auch ein Stück weit trivial und Sie sagen vollkommen zu Recht, das funktioniert ja nur, wenn ich die Zeit investiere, sondern ich versuche eben ein bisschen auch an Beispielen zu veranschaulichen, dass Bilder Angebote unterbreiten, was wir in der Zeit mit ihnen machen können und wir haben da einen gewissen Grad an Freiheit, aber andererseits gewisse Dinge räumen sie nicht ein, sind nicht möglich und eben bestimmte Angebote ziehen uns vielleicht dazu, dass wir in bestimmter Art und Weise was mit ihnen machen. Ja? Also es ist eben nicht völlig in unserem Belieben, sondern sie haben ja doch irgendwie auch ein Potenzial, uns zu bestimmten Praktiken des Sehens zu führen. Das ist das eine. Und das andere Argument ist dann tatsächlich noch mal deutlich theoretischer, dass ich im Prinzip sage, wir sollten vielleicht nicht davon sprechen, dass das Bild im Sinne des Gegenstands an der Wand Macht hat, sondern in der Beschäftigung mit Bildern konstituieren wir nochmals einen Gegenstand, so würde die phänomenologische Ästhetik sagen, die eine gewisse theoretische Grundlage dessen hier bildet, was ich mache. Also da ist die Idee, wir haben eben diesen Gegenstand an der Wand, aber der Betrachter sieht ja, sage ich mal, jetzt nicht jeden Nanozentimeter des Bildes, sondern bestimmte und er macht sich Gedanken dabei und er bringt sie in eine Reihenfolge Und dabei realisiert sich in gewisser Weise nochmal ein Gegenstand, nämlich dieses vom Betrachter wahrgenommene Bild und durch seine Erinnerungen und Erwartungen und Überlegungen angereicherte Bild. Und diesen Gegenstand, der ja dann wirklich nur ein Gegenstand in der Zeit ist, von dem würde ich sagen, da macht es Sinn, oder ergibt es Sinn, um den Anglizismus zu vermeiden, ihm Macht zuzusprechen. Das ist ein bisschen vielleicht eine umwegige Gedankenfigur, ist zu sagen, dieser ephemere, dieser vorübergehende Gegenstand, der sowieso nur mit dem Betrachter konstituiert wird, das wäre der, der Macht hat. Aber ich glaube, es ergibt mehr Sinn, als jetzt diesem nackten Gegenstand an der Wand Macht zuzusprechen. Und trotzdem möchte ich eben auch versuchen zu zeigen, dass es eben auch mit den Eigenschaften dieser Bilder, die dann in der Betrachtung realisiert werden, viel zu tun hat, ob man ihnen Macht zuspricht oder nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, es gibt sicherlich ganz andere Formen noch, wie Bilder Macht ausüben, die hier nicht berücksichtigt sind. Es gibt sicherlich weiterhin den Fall, dass Bilder machtvoll sind, einfach weil sie einen unglaublichen Präsenzeffekt haben, weil sie täuschen oder weil sie irgendwie unglaublich evident wirken. Es gibt manipulative Bilder. Man kann sicherlich gerade auch über die Zeit der Betrachtung manipulieren, aber eben nicht nur. Ich will nur versuchen, ein weiteres Argument in diese Debatte einzubringen und will versuchen, uns dafür so zu sensibilisieren, dass wir, wenn wir von Macht und Bildern sprechen, nicht immer nur an diesen Fall denken, dass Bilder uns täuschen, sondern Bilder können auch darüber machtvoll sein, dass sie sich als Bild zu erkennen geben und dennoch mit uns etwas machen.
Da würde ich nochmal einhaken. Ein Kapitel, das hat mich einerseits fasziniert, weil es eine gute Zusammenfassung des französischen Philosophen Jacques Rancière ist, und andererseits tauchte dabei mir dann eine größere Frage aus. Also die Theorie ist, dass Kunst die Möglichkeit hat, Denkräume zu schaffen, und diese Denkräume irritieren eine bestehende Ordnung, und deswegen gibt es eine Politik des Ästhetischen, darauf beziehen sie sich, und sie schreiben den Bildern meines Erachtens, wenn ich das richtig gelesen habe, genauso eine Fähigkeit zu, also eine Politik des Ästhetischen zu sein, weil sie irritiert, was die Gegenwart gerade ist und ähnliches. Und das finde ich ja per se eigentlich ganz wunderbar, und denke mir, wow, ja, so ist Kunst, das ist toll, dafür kämpfen wir. Und trotzdem frage ich mich immer wieder, ist das nicht zu affirmativ, also zu naiv gedacht, dass Bilder das uns irgendwo hinbringen, wo es denn auch mit Jacques Rancière gesprochen irgendwie besser wird oder also angelehnt. Können nicht Bilder auch genau das Gegenteil sein? Können nicht Bilder auch eine Rolle rückwärts wollen? Deutschtümelei, faschistische Gedanken in sich tragen und diese Politik halt auch zurückdrehen oder woanders hindrehen, was wir jetzt nicht so als positiv sehen. Und ich habe in Ihrem Buch darauf keine Antwort gefunden, deswegen jetzt die Frage so frech raus.
Ja, ich würde Ihnen dabei unbedingt zustimmen. Also das gilt ja sogar schon für die Überlegungen von Rancière, wenn man noch gar nicht bei Bildern ist. Ja? Also in gewisser Weise schon. Also ich bewege mich da jetzt auf einem Feld, wo ich ja selber sozusagen Laie bin. Sie müssen mich da gegebenenfalls korrigieren. Aber in gewisser Weise schon ein erster Denkschritt bei Rancière, also da kommt ja aus diesem französischen Milieu, dass er sich gegen seinen Lehrer Althusser wendet und sagt, wir müssen wegkommen von diesem Konzept, dass es eine intellektuelle Elite gibt, die die Bevölkerung emanzipiert. Und damit sozusagen, also wenn er sagt, es braucht eigentlich eher Situationen, es braucht politische Öffnungen, es braucht vor allem sozusagen auch Präsenz, es braucht Artikulation von Bevölkerung jenseits der intellektuellen Elite, damit öffnet er nicht nur die Tür zu emanzipatorischen Bewegungen, sondern eben auch zu ganz anderen. Ja? Das, was, glaube ich, Rancière in dem Moment auch nicht immer gleich so vollständig mitgedacht hat. Also man könnte ja Erscheinungen wie Trumpismus und so weiter zum Teil auch in einem solchen Lichte sehen, ja? Dass uns da das andere Gesicht von Bewegungen plötzlich begegnet, die aber eine strukturelle Analogie auf diese, also ganz, ganz allgemein gesprochen, zu emanzipatorischen Bewegungen haben können. Und das gilt natürlich für Bilder auch. Also wenn ich versuche, ein bisschen dafür zu argumentieren, dass Bilder nicht nur da politisch sind, wo sie bestimmte Aussagen kommunizieren, wo sie bestimmte Statements platzieren, das gibt es natürlich auch. Aber ich versuche vor allem dafür zu argumentieren, dass es auch noch andere Modi gibt, wie Bilder politisch sind. Nämlich indem sie eben tatsächlich Dinge fragwürdig machen, indem sie vielleicht Sichtweisen eher irritieren und dadurch erstmal Offenheit schaffen, dann kann in dieser Offenheit natürlich Also dann ist überhaupt nicht darüber entschieden, wie positiv das ist, ne? Sondern dann kann das auch ziemlich entgleiten. Da würde ich Ihnen unbedingt recht geben. Ich versuche das ja im Buch dann auch abschließend an einem Beispiel, und das ich vorhin schon mal aufgerufen habe, an dem Bild Huttens Grab von Friedrich zu machen. Und Friedrich ist ja nebenbei so ein Fall. Also das ist ja nicht evident, dass das jetzt jemand ist, der uns politisch in jeglicher Hinsicht behaglich ist. Wir wissen relativ wenig über ihn. Aber wir wissen, dass er antifeudal eingestellt war, und es ist naheliegend, dass er deswegen eine Sympathie für das hatte, was man damals liberal-demokratische Bewegungen nannte, also im Feld Befreiungskriege und Zeit danach. Aber wir wissen auch, dass er ein Chauvinist war, also dass er wohl wegen der napoleonischen Besetzung also einen ziemlichen Franzosenhass hegte. Und es ist heute... Wir können eigentlich keine Aussage darüber machen, wie diese Person sich in einem Umfeld artikuliert hätte, wo sie noch stärker politisiert gewesen wäre. Ja? Und wenn ich versuche, dafür zu argumentieren, dass Huttens Grab in politischer Hinsicht ein interessantes Bild ist, weil ich glaube, es macht nicht so sehr ein Statement, sondern in der Zeit der Restauration, die ja eigentlich eher in Alternativlosigkeiten denkt, sozusagen öffnet es den Raum, um wieder Alternativen zu denken, dann ist damit überhaupt nicht gesagt, ob das, was Friedrich sich selber dabei weiter gedacht hätte, so eben angenehm eigentlich ist. Also wobei wir tatsächlich jetzt auch keine Quellen haben, neben diesem Franzosenhass haben wir keine Quellen, die es evident machen, dass er zum Beispiel das wäre, was man heute rechtspopulistisch nennt, aber wir wissen es eben halt einfach nicht.
Ich finde ja, in dem, was Sie jetzt ausführen und auch in der Frage nach sozusagen dem Politischen in der Ästhetik, finde ich ja durchaus schon eine interessante Parallele auch zwischen dem, was Sie so sagen, und dem, was man aus der Kunstsoziologie so kennt. Also die Kunst ist kein besonders prominenter Gegenstand in der Soziologie, aber es gibt so ein paar Figuren, die sich damit auseinandergesetzt haben, und die machen das auch immer stark. Ne? Also Bilder sozusagen laden ein, das Beobachten zu beobachten und darüber zu, also sich gewahr zu werden, dass Dinge auch anders sein können, dass man sie anders denken kann, dass man... ja, dass es Alternativen gibt. Da gibt es wirklich einige prominente Entwürfe, die immer in die gleiche Richtung gehen. Und mir fällt jetzt auch nochmal so auf, es ist immer progressiv gedacht. Ja, es ist immer progressiv gedacht. Das ist so eine ganz unhinterfragte Setzung, dass wenn es ins Alternative geht, ja, wenn Kunst einen Alternativen auch zu denken ermöglicht, dass man das immer sozusagen positiv besetzt im Sinne von gesellschaftlichen Fortschritt in so einem klassischen Sinne. Ne? Und das ist heute überhaupt nicht mehr so gesagt, dass das in so eine Richtung gehen muss.
Ja, absolut. Also ich glaube sozusagen gerade diese lange Tradition eines dann progressiv im weitesten Sinne emanzipatorischen Denkens steht heute sozusagen ziemlich, also muss sich ziemlich in Frage stellen und muss sich nochmal irgendwie neu finden, und das heißt eben dann in der Folge auch, dass man all diese Anschlüsse in Bezug auf Kunst und Bilder dann auch nochmal neu durchdenken muss. Da stimme ich Ihnen absolut zu. Vielleicht ist es eine Gelegenheit, dass ich nochmal kurz einflechte, dass das, was ich da versuche zu zeigen, nach meinem Empfinden nicht nur für Kunst, sondern für Bilder im Allgemeinen relevant ist, muss aber zugeben, dass ich es hier praktisch ausschließlich an Beispielen der Kunst entwickle. Ja, aber ich halte es, also mich interessiert sozusagen die Kunst-Nicht-Kunst-Differenz bei Bildern jetzt in diesem Buch nicht, sondern ich denke grundsätzlich, dass es auch nicht künstlerische Bilder gibt, die ähnliche Fragen aufwerfen. Und dann öffnet sich die Tür vielleicht nochmal stärker dafür, dass viele der Phänomene, die ich zu beschreiben versuche, eben erst einmal in ihrer Wertung noch, dass darüber noch überhaupt nichts entschieden ist. Und auch eine Beobachtung zweiter Ordnung muss nicht per se positiv sein. Sie könnte erstens natürlich auch ideologisch missbraucht werden, und sie könnte zweitens zum Beispiel auch, das könnte man ja ohnehin auch bei Teilen der Kunst fragen, sie könnte natürlich auch sozusagen zu ablenkenden Beschäftigungen jenseits der politisch-sozialen eigentlichen Baustellen führen. Sie könnte zu Lähmungen führen oder sowas. Ne? Also über all das wäre noch überhaupt nichts entschieden. Es liegt dann natürlich letztlich immer schon daran, was wir damit machen. Und generell will das Buch nur Potenziale beschreiben, und man müsste jetzt sozusagen, ich deute das in einem Kapitel an, aber man müsste jetzt sozusagen mindestens zwei Bücher daneben stellen, die gesamten Kontext und Situationen denken, in denen wir diese Potenziale nutzen oder eben auch nicht nutzen. Ich habe vorhin angedeutet, dass wir vielleicht gerade im Umgang mit Bildern der Kunst eine Praxis entwickelt haben, die möglicherweise viele Potenziale nicht nutzt. Und es läge auch an uns, daran weiterzuarbeiten. Also man müsste schon ein Stück weit darüber nachdenken, ob wir nicht irgendwie so etwas Ähnliches bräuchten, man müsste es ganz anders nennen, wie Alphabetisierung im Feld der Bilder. Ob wir nicht noch gezielter, ich glaube, dass in der Bereich der Kunstpädagogik viel schon da passiert, aber ob wir das nicht noch stärker verknüpfen müssten, wie wir jüngere Menschen und auch ältere auch nochmal stärker darauf hinführen, was Bilder können und was wir mit Bildern können, damit wir sie dann auch sinnvoll einsetzen können.
Damit komme ich schon zum mindestens meiner letzten Frage, sodass die schon Gelegenheit haben, sich jetzt welche auszudenken, wenn Uta nicht noch eine hat. Aber und zwar, was mir in dem Buch aufgefallen ist, und ich erinnere mich, dass ich das schon mal jemand anderes gefragt habe, der Korpus der Werke, die Sie anschauen, bleibt in der, ich würde sagen, europäischen Kunstgeschichte hängen, also Renaissance, Romantik, Impressionismus, es geht dann noch bis Paul Klee, so Kandinsky ist so das Äußerste, was dann so kommt. Was ist mit einerseits der danach folgenden Kunst, ich sag jetzt mal salopp, ich bin kein Kunsthistoriker, moderne Kunst, was ist aber auch mit Kunst, die ganz andere meines Erachtens Zeit in sich trägt, die gar nicht aus dem europäischen Raum kommt, also auch eine ganz andere Form von Struktur und von Gebrauch mit sich trägt, also mythische Kunst indigener Völker, es ist jetzt so salopp in den Raum gesprochen. Warum findet, also gibt es eine Möglichkeit, darauf zuzugreifen? Wie macht man das? Warum machen Sie das nicht? Trauen Sie sich das nicht? Ist man da disziplinärisch? Macht man sich damit irgendwie verdächtig im Feld?
Das glaube ich auf keinen Fall. Aber eben auf die Frage, warum habe ich das nicht gemacht? In gewisser Weise, weil ich es zumindest im Augenblick nicht kann. Also das sind alles sehr, sehr voraussetzungsreiche Felder. Und es ist vielleicht schon etwas verwegen, dass man glaubt, die europäische Bildkultur in der frühen Neuzeit, von der Frührenaissance bis weit ins 19. Jahrhundert irgendwie einigermaßen gut im Blick zu haben. Und nebenbei, was vor allem natürlich verwegen ist, ist, dass dieses Buch eben ein theoretisches ist, was für unser Fach ziemlich ungewöhnlich ist. Ne? Also unser Fach hat eigentlich keine ausgebildete Tradition von so einer Art von Buch und das macht das vielleicht auch in gewisser Weise angreifbar. Ich mache mir natürlich ein bisschen leicht, wenn ich dann im Folgenden sage, ich halte Ihre Fragen für wichtig und würde mich freuen, wenn man Ihnen weiter nachgeht. Aber es ist tatsächlich genauso gemeint, weil es stellen sich da sehr, sehr, sehr viele Fragen. Also erstens würde ich wiederum dann sagen, wenn man diese Fragen verfolgt, dann sollte man in das Register nicht so sehr Kunst, sondern Bild gehen. Und dann stellt sich schon mal bei Teilen der zeitgenössischen modernen Kunst die Frage, ob sie Bilder sind. Da gibt es gute Gründe dafür und auch einige möglicherweise dagegen. Die Bildtheoretiker jetzt in der Philosophie, für die ist das überhaupt nicht evident, dass abstrakte Kunst Bild ist. Ne? Die fragen, ja, wovon ist denn das dann Bild? Ne? Ich würde sagen, ja, ich glaube, das geht auch noch für einen Rothko oder für einen Ed Reinhardt. Da sehen wir eben das schwarze Quadrat eben einmal als diese schwarze Fläche und andererseits, glaube ich, aus unserer Tradition heraus, fragen wir danach, ob es da nicht noch Referenz gibt. Und dann kann man den Punkt, aber das ist eben überhaupt gar nicht trivial. Also man müsste eben dann fragen, was davon zählt überhaupt zu Bildern in dem Sinne, wie sie hier in den Blick kommen. Und das gilt eben für außereuropäische Artefakte dann eben auch. Also natürlich gibt es unendlich viele Bilder außereuropäisch, mindestens in den vielen transkulturellen Verflechtungen. Es gibt gute Argumente, aber auch Artefakte, die eben gar nicht in Berührung mit europäischen Kulturen entstanden sind, auch erstmal unter diesem Blickwinkel zu betrachten. Aber man muss es eben tatsächlich erstmal machen und muss sich dann eben angucken, ob da dort diese Frage der Zeitlichkeit in der Rezeption dieser Artefakte sich nochmal auf andere Art und Weise stellt. Und das führt dann dazu, dass man dann noch wieder eine ganz große Baustelle hat, die ich hier auch nicht bearbeitet habe, was nebenbei den Vorteil hat, dass das Buch einigermaßen schlank ist, also Sie können es einigermaßen fasslich lesen, aber natürlich stellt sich dann auch die Frage, ja, was für Zeitbegriffe sind das überhaupt, die man dabei zugrunde legt. Nicht? Ich argumentiere im Wesentlichen, ohne das näher auszuführen, implizit mit unserem mehr oder weniger direktionalen westlich-europäischen Zeitbegriff. Ja? Das ist aber für außereuropäische Kulturen überhaupt nicht evident, Zeit so zu denken. Und es ist auch schon innerhalb der Europas nicht evident. Denken Sie an Autoren wie Bergson, ne, der eben Zeit von vornherein ganz anders anfasst. Also im Lichte anderer Zeitbegriffe muss man vieles auch nochmal neu durchdenken. Ich bin aber verhalten optimistisch, dass man dabei hier nicht alles über den Haufen werfen müsste, sondern eine gewisse Strukturierung von Fragen mitnehmen könnte, adaptieren könnte und dass sich an bestimmten Stellen schon auch dann noch ähnliche Fragen stellen. Also dass bei vielen menschlichen Artefakte, egal ob man sie Bild oder nicht ein Bild nennt, die Frage stellt eben, dass wir sowohl Materialität, Verarbeitung, Dinglichkeit, Künstlichkeit wahrnehmen können, als auch eben, dass es auf etwas verweist, dass es eben halt Referenzen hat und dass sich aus dieser Spannung heraus immer schon auch Fragen für eine Zeit ergeben. Das ist ein Punkt, den man jetzt auch noch ausführlich diskutieren könnte, dass es Positionen gibt, die sagen, wir können das gleichzeitig wahrnehmen. Das wäre Richard Wallheim und ich versuche dafür zu argumentieren, dass es in gerichteter Aufmerksamkeit wohl nicht geht. Und also wenn wir sagen, das gilt vielleicht auch für Artefakte außerhalb, für einen Teil von Artefakten außerhalb Europas, dann eben stellen sich an bestimmten, möglicherweise präzise die Fragen, die ich hier diskutiere. Und an anderen Stellen wird man vieles justieren und weiter bearbeiten müssen. Und nochmal ganz anders wird es natürlich, wenn man dann über bewegte Bilder arbeitet oder wenn man über Bilder mit virtuellen Realitäten nachdenkt, also in die wir wirklich immersiv eintreten. Also Sie sehen, das Feld wird dann eigentlich schnell, also ist noch groß und vieles davon noch nicht beackert. Und ich habe erstmal sozusagen nur versucht, mal so diesen Stand theoretisch zu durchdenken, der sich von meiner Expertise her irgendwie beschreiben lässt. Und das soll nicht abschließend sein.
Das klingt doch wie ein super Forschungsprogramm, würde ich sagen, für die nächsten Jahre.
Ja, erst einmal vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte tatsächlich zwei Anmerkungen und eine Frage. Die erste Anmerkung betrifft den Verweis des Rhythmus im Bild. Und ich habe sofort an Duchamp gedacht, eine Frau, die die Treppe hinuntergeht, weil das ja gerade die Zeitigkeit ausdrückt und das würde perfekt zu ihrer These passen, ist aber dann natürlich ein modernes Bild. Dann zu Ihrem letzten Punkt dieser Zeitigkeit oder des Begriffs, dass Zeit in allen Kulturen unterschiedlich gedacht wird. Das würde sich zumindest im Begriff des Augenblicks eigentlich widersprechen, weil ja der Augenblick das ist, was sozusagen sowohl die buddhistische, hinduistische Kultur, was viele Völker vereint und sozusagen ein Abwesen von Vergangenheit und Zukunft in der ja, im Zeitverständnis des Westens sozusagen ausschließt, aber sich im Augenblick dann wieder findet. Und meine Frage ist, Adel Karaschuli hat mal gesagt, sieh dir den anderen an, lange und langsam. Und Pyul Chung Han hat auch in einem Buch über Buddhismus, buddhistische Kunst, auch von Zeitverständnis gesprochen, im Abwesen. Aber was ist dann das Kennzeichen des westlichen Blicks sozusagen in Hinblick auf die Zeit? Also was zeichnet diesen aus? Und wenn Sie sagen, okay, die anderen Kulturen erstmal nicht, aber warum denn dann diesen und wie können Sie den abgrenzen dann?
Ja, also Ihre Bemerkung und die Frage machen eigentlich nochmal schön deutlich, dass man ausgehend, und das Ganze natürlich auch reformulieren und weiterdenken, aber von diesem systematisch-theoretischen Ansatz jetzt, glaube ich, tatsächlich ziemlich interessant historische Differenzen und kulturelle Differenzen erschließen könnte. Ja? Und dann immer gucken müsste, ob das Konzept nicht selber noch zu sehr kulturell begrenzt ist und anderes nicht mit einfasst. Und das würde ich aber sagen, gilt auch schon innerhalb der europäisch-westlichen Bildkultur. Also da würde ich unbedingt stark machen, dass es da sehr unterschiedliche Konzeptionen gibt. Da gibt's diese Tradition, so ein bisschen Lessingsch gedacht, dass Bilder einen prägnanten Augenblick haben, ja, und wir dann das davor und danach irgendwie ergänzen. Es gibt eine Tradition, die findet man besonders prägnant bei Roger Depil Anfang des 18. Jahrhunderts. Bilder sollten so gestaltet sein, dass sie im Prinzip sich gleich auf den ersten Augenblick artikulieren und man sie zwar länger betrachten kann, aber das sozusagen keine wirklich neuen oder verändernden Eindrücke bringt, sondern dieses tout ensemble nennt er, das eigentlich gewahrt bleibt. Aber es gibt eben ganz andere Traditionen, die ich versuche ein bisschen da in der Frührenaissance zu beschreiben, vor allem in venezianischer Malerei, wo ich versuche nachzuvollziehen, dass wir sie vielleicht am besten verstehen, wenn wir damit rechnen, dass die unendlich lange betrachtet werden sollten und dass das wirklich eine Praxis ist, die dann auch gut einhergeht mit einer ganz bestimmten religiösen Praxis der Andacht und der Meditation. Das heißt, ich würde schon für Europa sagen, dass wir da sehr unterschiedliche Konzeptionen haben und sehr wahrscheinlich ist, dass das über Europa hinaus dann auch gilt. Interessant Ihr Hinweis mit dem Augenblick. Ich persönlich kenne mich da zu wenig aus, um zu sagen, ob dann jeweils der Augenblick tatsächlich auch gleich gedacht wird. Ne? Also das müsste man sich eben halt angucken. Wir haben das Konzept ja auch eben durchaus im westlichen Denken, aber auch in unterschiedlichen Formen, aber eben sehr punktartig zum Teil als kleine ausgedehnte Einheit. Da müsste man dann eben, also man könnte sicherlich auch eine Forschungen zu den Kulturen und Praktiken des Umgangs mit Augenblicken eben halt machen. Und der Duchamp ist tatsächlich auch ein weiteres sehr, sehr schönes Beispiel, wo ich sagen würde, das passt da tatsächlich sehr gut rein, wo aber eben der Kollege Geiger sagen würde, ja, aber de facto, wenn Sie das jetzt eye-tracken, dann werden Sie da nicht sehen, dass sich das rhythmisch übersetzt. Ist zumindest relativ wahrscheinlich, aber es wäre nochmal ein interessantes Beispiel, das auch nochmal heranzuziehen. Und jetzt müsste man eben halt begründen, warum wir aber trotzdem im Zusammenspiel von Sinnesphysiologie, neurologischer Verarbeitung und kognitiver Verarbeitung trotzdem irgendwie das für plausibel halten, da Rhythmus zu sehen. Ja? Und ich glaube, da muss man sozusagen so auch in so einem Widerspiel zwischen empirischer Forschung und eben unseren Intuitionen sozusagen noch ein bisschen, das kann man noch weiter ausreizen, glaube ich, ja.
Ja, ist ein sehr interessanter Vortrag, fand ich. Und ich habe eine Frage. Wir hatten am Beginn dieser Veranstaltung, sind wir auf diesen Museumsbesuch gekommen, wo die Besucher nur Sekundenbruchteile auf dem Bild verharren und dann weitergehen. In Leipzig gibt es das Kunstkraftwerk. Ich hoffe, Sie kennen das, denn dann ist die Frage nämlich überflüssig, wenn Sie das nicht kennen. Dieses Kunstkraftwerk versucht, das umzukehren, indem also der Besucher an einen Ort geführt, er geht selbst an eine Stelle und dann wird projiziert. Aber es wird kein Film projiziert, sondern es werden Bilder, also Gemälde. Klimt war einmal dran, das ist sehr erfolgreich gelaufen. Und zwar wird dann das Bild an die Innenwand einer ehemaligen Fabrikhalle geworfen. Das führt dann auch manchmal zu interessanten Veränderungen, weil das Bild nicht stehen bleibt, sondern es wandert. Und dann ist natürlich eine Säule, die dann das Bild verzerrt, auch wieder interessant. Ja, was halten Sie von dieser Umkehrung des Museumsbesuchs?
Ja, also ich finde das sinnvoll und gut, darüber nachzudenken. Und also es ist ja schon auch so, dass es in Museen, dass darüber auch tatsächlich viel nachgedacht wird. Ne? Also kuratorische Praxis, das Einrichten von Ausstellungen, von Dauerausstellungen auch, ist auch etwas, was sich häufig möglicherweise jetzt nicht ganz programmatisch reflektiert, sondern vielleicht auch eher intuitiv, aber ich denke durchaus auch in vielen Fällen reflektiert, mit dieser Frage beschäftigt, wie kann ich durch die Raumgestaltung, und das ist ja unendlich viel, ne? Also es ist Raumgröße, Deckenhöhe, Farbe der Wände, Gestaltung des Bodens, Hängung, Abstände und so weiter, wie kann ich durch diese Gestaltung das Erlebnis mitprägen und man müsste jetzt eben noch näher mit den Kollegen in den Museen darüber sprechen, wie stark die dann auch über Verweildauern da dezidiert nachdenken. Aber im Prinzip stellt sich diese Frage. Also ich hatte jetzt ja das Glück, ein bisschen an der Hamburger Ausstellung zu Caspar David Friedrich als externer Co-Kurator mitarbeiten zu dürfen. Und wir gehen da dieses kleine Wagnis ein, dass wir sehr unterschiedlich dicht hängen. Es gibt Räume, die sind, da würden vermutlich Museumskollegen sagen, zu dicht gehängt. Das betrifft vor allem auch die Zeichnungen, zum Teil aber auch die Gemälde. Und wir haben das Wagnis, sind es auch deswegen eingegangen, weil in anderen Räumen wir dann eben relativ wenig hängen können. Und die sind dann auch in der Färbung der Wände noch ein bisschen anders und in der Beleuchtung auch ein bisschen anders. In der Hoffnung, dass sich in gewisser Weise intuitiv den Betrachtern mitteilt, dass es spätestens hier sich lohnen würde, etwas länger zu verweilen. Und Sie können natürlich auch mit relativ simplen Elementen wie einer Bank, die dann im Raum steht, nochmal zusätzlich diesen Impuls setzen. Das sind nur jetzt also sehr rudimentäre Art und Weisen, wie man darüber nachdenken kann. Und tatsächlich gestalten da die Kuratoren ganz wesentlich dieses Erlebnis mit. Und darüber wird auch viel nachgedacht. Die machen das aber natürlich auch vor dem Hintergrund von eingeschliffenen Routinen. Und ich glaube, wir müssen von beiden Seiten kommen. Wir müssen versuchen, die Bilder räumlich und im Display so zu präsentieren, dass wir unterschiedliche Modi der Zeiterfahrung ermöglichen. Und wir müssen dann aber auch von den Führungen her und eben auch bis hin runter zu der Frage der Pädagogik auch versuchen, alternative Praktiken des Umgangs mit Bildern in Bezug auf Zeit eben anzustoßen. Und da können, glaube ich, solche Projekte auch durchaus dabei helfen. Ja? Denn wenn Leute an so einem Ort die Erfahrung machen, hey, das lohnt sich, dieses Bild wirklich länger zu betrachten, dann kann das ja auch eine Einladung sein, das vor dem Original auch nochmal zu machen. Es gibt ja auch Künstler, die da ganz extrem Wert drauf gelegt haben. Barnett Newman zum Beispiel hat darauf bestanden, dass seine Bilder eigentlich erst funktionieren, wenn man, ich weiß nicht, wie lange er gesagt hat, aber sehr, sehr lange vor den Bildern steht. Also da kann man, also da gibt es viele, viele Gestaltungsmöglichkeiten, die momentan vielleicht nur ihre Grenze darin finden, dass wir bestimmte Verhaltensweisen so eingeschliffen haben, dass wir manchmal dazu neigen, dann trotzdem noch diese Einladung zu übersehen.
Meine Frage schließt sich da, glaube ich, gerade ganz wunderbar an, weil es nämlich auch um so Sehroutinen ging. Sie hatten jetzt ja in dem Gespräch sehr viel über Zeitlichkeit in der individuellen Betrachtung eines einzelnen Bildes gesprochen. Und ich hatte mich dabei gefragt, ob oder inwiefern da auch noch eine andere Zeitlichkeit für Sie eine Rolle spielt oder vielleicht auch nicht, nämlich der Fakt, dass in den allermeisten Fällen, wenn wir diese Bilder sehen, die uns auch als zeitlicher Gegenstand präsentiert werden. Also nur um es kurz zu erklären, was ich meine, wenn man in eine Dauerausstellung geht, dann ist man ja an irgendeinem Punkt so ein bisschen gewohnt, dass man zum Beispiel gerade auch am Anfang ein bisschen zügiger läuft, weil man weiß, es kommen erstmal die ganzen Altäre, dann kommen die streng schauenden niederländischen Damen in Schwarz-Weiß und dann kommt irgendwann, wird es interessanter so. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, also mir kam das neulich, weil in Prag in der National Galerie machen die das anders, da ist das thematisch organisiert. Also da läuft man durch Natur und dann Mensch und dann Politik. Und das hat mich erstaunt, wie arg das meine Sehwahrnehmung oder Sehgewohnheiten verändert hat plötzlich. Und da habe ich mich gefragt, ist das, also diese Art von Zeitlichkeit, von dieser historischen Sortierung, spielt das in die Theorie mit rein oder ist das erstmal ausgeklammert, weil es wirklich nur um das individuelle Bild geht?
Also ich nehme darauf so in den Anfangsüberlegungen Bezug, um so einen Gedanken nochmal aufzugreifen und zu variieren, wie er jetzt so in den letzten 20 Jahren auch verschiedentlich geäußert worden ist und der, glaube ich, was für sich hat, dass man sich klar macht, dass Bilder sehr komplexe Zeitschichten überlagern und da gehört die eben halt auch mit hinein. Was ja auch, also was auch zum Teil so formuliert ist, dass das gesagt worden ist, sie sind in sich anachron oder anachronistisch sozusagen. Ne? Also weil sie kommen in der Regel aus einer anderen Zeit, sie haben sozusagen den Zeitindex ihres Erstehungsmomentes, sie haben häufig Spuren ihrer Alterung, also der Zeit auch dazwischen. Nebenbei, jetzt denken wir ja auch zunehmend über Objektbiografien und Provenienzen nach, das ist auch Teil dieser Geschichte. Sie verbinden sich mit Zeitlichkeiten im Sinne von Stilen, aber auch von Kulturen und Politik und so weiter, das kommt da alles rein. Dann eben die Präsenz des Betrachters und die Präsenz des Dings im Raum. Aber es gibt natürlich auch individuelle Erinnerungen, Erwartungen. Also da überlagert sich ja unglaublich viel. Und da würde ich auch erstmal eher dazu einladen, das nicht immer gleich schön sauber sortieren zu wollen, sondern das auch durchaus zuzulassen. Ja? Also sich klar zu machen, ich muss jetzt nicht in diesem einen Moment alles korrekt machen, sondern es ist nicht illegitim, jetzt vielleicht noch die Erinnerung an einen Moment vorher irgendwie mitzunehmen in den Museumsraum und den vielleicht damit zu verknüpfen. Und ich glaube eben sozusagen die gewohnten Ordnungen zu verändern, kann eine Strategie sein, die auch gut ist und die auch legitim und zugleich, glaube ich, gibt es weiterhin auch Gründe, warum man auch Dinge noch historisch-chronologisch hängt, weil es auch ein interessanter Aspekt dieser Artefakte ist, dass sie in einer bestimmten Zeit entstanden sind und dass sie uns eben ja, gewissermaßen auch kurzzeitig Zeitmaschinen sein können. Und das sind sie besonders dann, wenn wir sie in diesem Umfeld auch sehen. Also da muss man, glaube ich, das eine nicht gegen das andere ausspielen, sondern eher die Sachen zum Spielen bringen, indem man eben in vielen Möglichkeiten da denkt.
Jena ist ja so die Hochburg des Entschleunigungsdenkens, zumindest eine ganze Weile gewesen. Hat das irgendwas mit Ihrer Arbeit zu tun, im Sinne von dieser Appell zum entschleunigten Umgang mit Bildern? Oder kommt das gar nicht vor, oder ist das eine Motivlage, die irgendwo in Jena dazu beitrug?
Also de facto jetzt, wenn es wirklich um die Zeit der Entstehung des Buches geht, hat es damit tatsächlich nichts zu tun. Also das Buch ist über einen längeren Zeitraum entstanden und im Wesentlichen in einer Zeit, wo ich selber nicht in Jena war, wo allerdings Hartmut Rosa und ich insofern Berührungspunkte hatten, als dass es einen größeren überregionalen Forschungsverbund gab mit dem Namen Ästhetische Eigenzeiten, wo er auch beteiligt war. Aber ich müsste jetzt selber nochmal überlegen, müsste selber gewissermaßen ins Literaturverzeichnis schauen. Ich glaube, dass sich da Rosa nicht wirklich niederschlägt. Ich glaube aber, dass man das durchaus, also dass man darüber gut nachdenken könnte, ob und wie man das verknüpft. Ja, also was jetzt möglicherweise für das, was ich hier jetzt auch skizziert habe, dass wir vielleicht auch Praktiken entwickelt haben, die nicht unbedingt immer alle Potenziale dieser Bilder besonders gut nutzen. Da läge es eben halt nahe, nochmal drüber nachzudenken, ob das nicht auch irgendwas mit dieser allgemeinen Beschleunigungstendenz in der Moderne zu tun hat. Ja? Aber man könnte vielleicht auch ganz andere Argumente heranführen und vielleicht sagen, es hat auch vielleicht was mit der Ausdifferenzierung funktionaler Systeme zu tun, und wir haben das Kunstsystem halt irgendwie auf eine Art und Weise autopoietisch sich ausformen lassen, die nicht immer ganz ideal ist, weil wir unter anderem wissenschaftliche Disziplinen entwickelt haben, die irgendwie auf Gegenstände des Wissens einhegen oder sowas. Also Sie könnten auch ganz andere Argumentationen machen, aber Bezugspunkte, glaube ich, gibt es da durchaus, die sind hier aber, soweit ich das erinnere, nicht irgendwie angelegt oder gedacht, sondern wäre auch so eine Baustelle, die man weiterverfolgen kann.
Erlauben Sie bitte mir Fragen, also für einfache Menschen, ja. Also in welchem Fall fehlen also Bilder haben Macht? Einfach so formulieren.
Also da gibt es, denke ich, sehr, sehr viele Fälle, aber ich würde sagen, es kann schon Sinn ergeben, tatsächlich die Fass, also wenn Sie tatsächlich ein Bild der Kunst in einem Museum sehen und da irgendwie, also ohne das jetzt direkt schon angesteuert zu haben, also Sie haben nicht gewusst, Sie sehen da jetzt den Leonardo, sondern Sie, nehmen wir mal an, Sie sind im Louvre. Sie laufen in den Raum, Sie wollen in den Weg, das ist ja ganz schrecklich, ist überall ausgeschildert, wo Sie zur Mona Lisa müssen. Nebenbei, es wäre, glaube ich, für das Museum ein Segen gewesen, wenn das Bild nach dem Raub nicht zurückgekommen wäre. Aber das ist ein anderes Thema. Stellen Sie sich vor, Sie gehen den Weg dahin und bleiben aber vor einem Bild stehen, weil das Sie gar nicht aufgesucht haben, aber was Sie irgendwie gerade interessiert. Und dann beschäftigen Sie sich ein bisschen damit. Und da ist vielleicht der Anfang von sowas wie einer momenthaften Faszination. Da würde ich sagen, da ist schon vielleicht das Bild auch mit daran beteiligt. Und man muss das nicht Macht nennen, aber da passiert schon etwas, was nicht vollständig von Ihnen angestrebt und gesteuert worden ist. Und da würde ich sagen, also da könnte man schon anfangen, darüber nachzudenken, ob hier das Bild nicht einen eigenen Anteil hat an dem, was passiert, und ob wir das vielleicht in irgendeiner Form, ich setze das, glaube ich, immer in einfache Anführungszeichen, Macht nennen wollen.
Also wenn Sie erlauben, ich so mache ich es ein Bild soll in erster Linie als Kunstobjekt anerkannt sein.
Ja? Nee, das ist überhaupt gar nicht zwingend. Das war jetzt nur ein Beispiel. Also nebenbei, wie ich gerade schon gesagt habe, es sind auch ganz andere Fälle von Macht denkbar. Also eben wie gesagt, das manipulative Foto, das uns scheinbar evident eine Wirklichkeit vorhält, die aber vielleicht gar nicht wirklich ist, weil das Bild selber manipuliert ist oder weil die Perspektive manipulativ ist. All das will ich überhaupt gar nicht ausschließen. Ne? Sondern ich will... Das ist tatsächlich eine sehr abstrakte und allgemeine Fragestellung. Wie kriegt man überhaupt in solchen Fällen eine Bildmacht gedacht, ohne dass man jetzt sagt, es ist der Gegenstand, der da hängt, und ohne dass man sagt, es ist jetzt nur die Einbildung des Betrachters? Und da, glaube ich, lohnt es sich zu sagen, das hat was mit der Situation der Betrachtung zu tun. Denn diese Situation ist in einer Zeit, und da sehe ich in gewisser Weise die Verbindung zu meinem Thema. Ne? Ja. Ja. Das ist zunächst einmal überhaupt gar nicht entscheidend dafür.
Das
ja, also die ja, also das ist sozusagen im Grundsatz nicht ausgeschlossen. Wenn Sie das Buch durchblättern, werden Sie sehen, das liegt eben wiederum an meiner Ausbildung oder an dem, was ich mache. De facto verweise ich in der Regel auf Gemälde, aber das Argument, das ich zu machen versuche, da hoffe ich, dass das auch für andere Bilder trägt und ja, unbedingt auch Fotografie und auch nicht nur, wenn sie künstlerisch ist.
Warum ich sage, dass das muss als Kurs anerkannt sein? Wenn es das was anderes ist, also so, ein Mensch
wir können das nachher hier nochmal irgendwie in kleiner Runde dann diskutieren. Gibt es noch eine weitere Frage? Gut, dann habe ich tatsächlich noch eine. Entschuldigung. Weil zwei Sachen sind mir nochmal aufgefallen. Erstens, machen Sie so ein bisschen kleinen Bogen um Bilder als Insignien der Macht. Also von KanzlerInnenbilder bis zu Königsbilder etc., das fällt gar nicht auf. Und dann ist mir aber nochmal in den einzelnen Publikumsfragen nochmal eine Frage bewusst geworden, die ich eigentlich hier irgendwo auf dem Zettel stehen hatte. Und zwar, Sie machen auch einen Bogen um Leute, die Bilder steuern. Also das sind zum einen tatsächlich die KünstlerInnen, also als Bildproduzenten, und aber auch, wie Sie das ja selber beschrieben haben, Menschen, die kuratieren, die verfügen ja auch über eine bestimmte Art von Macht, auch über die Zeit. Wäre das Buch 2 und 3 eigentlich dann nochmal darüber nachzudenken?
Ja, also ich plane jetzt nicht, das unmittelbar so zu machen, aber das ist ganz richtig beobachtet. Ich glaube, ganz zu Beginn begründe ich das auch mal ganz kurz, dass das alles natürlich auch mit zu bedenken wäre, aber dass tatsächlich mein Anliegen hier ist, mal zu gucken, wie weit kommen wir, wenn wir erst einmal die Eigenschaften der Bilder selbst ernst nehmen. Ja, also tatsächlich, Sie haben vollkommen recht, de facto geht es nicht ohne Künstler und geht es nicht ohne, wenn wir im Bereich der Kunst sind, nicht ohne Kurator, in der Zeitung, in den Medien, nicht ohne Redaktor, nicht ohne Algorithmus bei Facebook und so weiter. Das gehört alles mit dazu. Aber es ist sozusagen so ein bisschen die, also darauf zu verweisen, ist auch ein bisschen eine Strategie, in Teilen des Bilddiskurses, auch in Teilen der Soziologie und so weiter, sich der Frage zu entheben, ob nicht ein bisschen auch die Eigenschaften der Bilder selber auch eine Rolle spielen. So, und das ist erstmal, deswegen fokussiere ich das, ohne leugnen zu wollen, dass das ganz, ganz wichtige und vielleicht sogar die entscheidenderen Fragen sind. Das begründet das, und das ist vielleicht auch mit schon ein Grund dafür, warum ich jetzt sozusagen die ganz klassischen Bilder der Macht dann nicht mit reingenommen habe, zumal ja diese Frage der Macht kommt ja eher hinten raus und ist, also Zeit sollte schon irgendwie das wesentliche Thema sein. Die Überlegung war, also beziehungsweise ich habe auch gar nicht so viel darüber nachgedacht, aber der dahinterliegende Gedanke ist, dass das in gewisser Weise so ein bisschen arg evident ist, dass Bilder natürlich mit Machtfragen zu tun haben, dass sie da politisch sind, wo sie direkt politische Gegenstände verhandeln, wo sie direkt politische Akteure vor Augen stellen. Das ist auch alles eminent wichtig, aber das wird tatsächlich auch gar nicht selten gemacht. Und ich würde gerne ergänzend dazu den Vorschlag machen, schauen wir mal, wie Bilder auch in der Art und Weise, wie sie Anteil haben an der Zeit der Betrachtung, möglicherweise eben auch auf eine sehr allgemeine und abstrakte Art und Weise das Politische irgendwie mitgestalten oder Räume öffnen können, aber auch Räume schließen können. Ja.
Das klingt wie ein gutes Schlusswort. Sie sind eingeladen, dieses Buch zu lesen. Der Verlag hat noch Bestellzettel mitgeschickt. Die können Sie fleißig ausfüllen und in Ihre Buchhandlung Ihres Vertrauens abgeben. Und dann kriegen Sie das Buch auch. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier gewesen sind. Es war ein super interessanter Abend. Wir haben viel gelernt über Bilder und über Zeit. Ich lade Sie ein zum nächsten Thomasius Club, der die ausgefallene Veranstaltung mit Barbara Finken nachholt. Und zwar am 20. März, das ist der Mittwoch quasi vor der Buchmesse. Und vielleicht interessiert Sie das auch. Ich wünsche Ihnen heute einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause.